Johannes damals hat das ja auch nicht aus sich heraus getan, sondern hier in dem Buch der Offenbarung heißt es ja ausdrücklich, dass Gott zu ihm redet, zweimal. Es ist so gesagt, letztes Mal, letzten Sonntag, haben wir das eine Mal davon gehört, heute das zweite Mal. Ich möchte uns das Bibelwort lesen und ja, jetzt klappt das hier. Das ist aus dem ersten Kapitel der Johannes-Offenbarung, das heißt eigentlich ist es eine Jesus-Offenbarung oder Gottes-Offenbarung durch Johannes. Und da schreibt dann der Johannes: Ich, Johannes, euer Bruder, habe das Wort Gottes verkündigt und bin als Zeuge für Jesus aufgetreten. Deswegen bin ich auf die Insel Patmos verbannt worden. Wegen Jesus bin ich mit euch zusammen in Bedrängnis. Aber wegen Jesus habe ich mit euch Anteil am Reich Gottes und bleibe standhaft im Glauben. Am Tag des Herrn, also gemeint ist hier der Sonntag, am Tag des Herrn wurde ich vom Geist Gottes ergriffen. Und ich hörte eine mächtige Stimme hinter mir, die war laut wie eine Trompete. Die Stimme sagte: Schreib in ein Buch, was du siehst, und schicke es an die sieben Gemeinden. Nach Ephesus, Smyrna, Pergamon und Thyatira, sowie nach Sardes, Philadelphia und Laodicea. Ich drehte mich um zu sehen, wessen Stimme da mit mir redete. Und als ich mich umdrehte, sah ich sieben goldene Leuchter. Mitten zwischen den Leuchtern sah ich jemanden, der aussah wie ein Menschensohn. Er hatte ein langes Gewand an und trug ein goldenes Band um die Brust. Sein Kopf und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, ja, wie Schnee. Seine Augen glichen lodernden Flammen. Seine Füße glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht. Seine Stimme klang wie das Tosen von Wassermassen. In seiner rechten Hand hatte er sieben Sterne und aus seinem Mund kam ein doppelschneidiges, scharfes Schwert. Sein Gesicht leuchtete so hell wie die Sonne zur Mittagszeit. Als ich ihn sah, brach ich wie tot vor ihm zusammen. Er legte seine rechte Hand auf mich und sagte: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, doch schau her, ich lebe für immer und ewig und habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Schreib auf, was du gesehen hast, was jetzt gerade geschieht und was später geschehen wird. Du hast sieben Sterne in meiner rechten Hand gesehen und sieben goldene Leuchter. Sie haben eine geheime Bedeutung. Die sieben Sterne stehen für die Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter stehen für die sieben Gemeinden. Frigga hat es eben schon gesagt, das Buch der Offenbarung, Apokalypse, das klingt ja noch viel schlimmer, am Ende unserer Heiligen Schrift, ist für viele ein seltsames und fremdes Buch. Gerade mal 20 Seiten. Aber ich habe gestern mir mal den Spaß erlaubt, das mal einzugeben, Buch der Offenbarung bei Google, und dann findest du so viel und manches Merkwürdige dabei. Ein kleines Buch voll von Pferden und Drachen, Engeln und Dämonen, Löwen und Lämmern, Biestern aller Art und einigen erschrockenen Menschen. Ein Buch, das viele Bilder malt, die ja auch im Laufe der Geschichte der christlichen Kirche manche Bilder produziert hat, die uns vielleicht nicht immer so ganz toll vorkommen und die uns manchmal auch große Mühe machen. Am Anfang, was wir gerade gelesen haben und zwischendurch auch immer wieder, wird uns aber auch nochmal ein besonderes Bild von Jesus vor Augen gemalt. Jesus wird uns vor Augen gestellt. Ich weiß nicht, welches Bild von Jesus ihr eigentlich in eurem Herzen tragt. Wenn irgendwo das Wort, das Bild oder der Satz mit Jesus aufploppt, was dann so in eurem Herzen als erstes da ist. Vielleicht für manche, sogar viele vielleicht gerade jetzt noch am Ende der Weihnachtsfestzeit ein Kind im Stall, das wir eben zu Weihnachten betrachtet und mit den Hirten und mit den Weisen angebetet haben. Klein, schwach, hilflos und doch mit einer seltsamen Ausstrahlung. Gott ganz nah für uns gekommen. Vielleicht denken manche zuerst an den Mann am Kreuz, dessen Weg ans Kreuz dann ja uns bald auch wieder als christliche Gemeinde so von der Kirchenjahreszeit her beschäftigt. Der geschundene, verspottete, gefolterte Unschuldige, durchbohrt und bloßgestellt, für uns geopfert. Oder vielleicht denken manche an den Wanderprediger und Arzt. Gerade wenn man jetzt so diese Serie The Chosen guckt, da kommt diese Art von Jesus so ganz deutlich heraus. Der Freund der Sünder, Lehrer und Mentor, unterwegs zwischen Krippe und Kreuz. Ein Vorbild für alle, die diesen Menschen ähnlich werden wollen. Ich glaube, diese drei Bilder hängen in vielen christlichen Seelenhaushalten. Und dann kommt dieses fremde Buch am Ende der Bibel, quer zu allem Vertrauten. Der Jesus der Offenbarung, ja, wie ist er eigentlich? Das, was wir gerade hier gelesen haben, kannst du uns nochmal vor Augen führen, dieser hier, mich erinnert er so ein bisschen an Gandalf. Ich weiß nicht, ob ihr Gandalf kennt. Wer kennt ihn? Na, so die Hälfte der Truppe. Das ist aus Herr der Ringe. C.S. Lewis. C.S. Lewis war ja auch... Bitte?
Tolkien.
Ach, Tolkien. Entschuldigung, alt. Dann hätte ich fast was Falsches gesagt. Aber Tolkien ist auch nicht schlecht. Also, Gandalf ist so ein Weiser, so ein Überflieger in dieser Geschichte, auf den alles immer so ein bisschen zuläuft und der alle Fäden in der Hand hat und so ein älterer, bärtiger, wie man sich so einen Weisen, so einen Zauberer irgendwie so vorstellt. Uralt, brennender Blick manchmal, ein scharfes Schwert, richterlich mit leuchtendem Antlitz. Also so ein bisschen erinnert mich diese Beschreibung hier an diesen Gandalf. Ein fremder Jesus. Nicht das Kind, nicht der Gekreuzigte, nicht der harmlose, in Anführungsstrichen harmlose Wanderprediger, sondern majestätisch, gewaltig, erschütternd. So wird Jesus hier dargestellt. Hat solch ein Jesus eigentlich einen Platz in unserer inneren Bildergalerie des Glaubens? Da lasst uns heute mal ein bisschen hinschauen und versuchen, an diesem Bild, an diesem Jesus auch etwas zu entdecken, das unser Herz in schweren Zeiten stärken kann, denn darum geht es in der Offenbarung. Ein erster Gedanke. Johannes ist ja hier. Und Frigga hat eben so ein ganz bisschen diesen Johannes schon erwähnt. Er ist ja ein Christ der ersten Stunde. Und er kommt in das hinein, was wir dann auch Verfolgung nennen und wahrscheinlich auch Martyrium. Verbannt auf die Insel Patmos, heute würden wir sagen Türkei, isoliert, ohne eine Aussicht auf ein gutes Ende. Schon damals, im ersten Jahrhundert nach Christi Geburt, hatten Christen mit ihrem Leben für ihren Glauben bezahlt und Johannes selbst ist auch bereit, diesen Preis zu zahlen. Er weiß, dass nicht alle jubeln, wenn sie vom Weg zum Leben und Frieden hören in Jesus. Doch Jesus bedeutet ihm mehr als alles. Ihm will er mit Herz und Verstand im Leben und im Tod treu sein. Jesus ist ihm ein Martyrium wert. Wer heute sagt, das Evangelium von Jesus sei eben eine Möglichkeit, Gott zu suchen, unterschätzt, dass Menschen seit jeher bereit waren, für Jesus zu sterben. Johannes jedenfalls sitzt fest, nun sicherlich nicht irgendwo in einem Kerker, aber eben im Exil, fern von der Gemeinde äußerlich zur Untätigkeit verurteilt. Und dann kann er genau das Datum benennen. Er sagt, am Tag des Herrn, also an einem Sonntag, da ist das alles mir geschehen oder ich habe das gehört, was dann in der Offenbarung aufgezählt und aufgeschrieben ist. Es ist Sonntag und er ist allein, bedrängt, vielleicht auch sorgenvoll oder sogar voller Angst. Und da greift Jesus selbst ein. Und Johannes macht hier diese Erfahrung, die Christen seitdem auch immer wieder gemacht haben. Wenn es besonders hart wird, kommt der Vater im Himmel ihnen besonders nah. Ein Mensch unserer Zeit, Dietrich Bonhoeffer, hat das so beschrieben, inhaltlich: Leidende erfahren Gottes Nähe manchmal tiefer als je zuvor. Johannes zumindest erlebt das. Der Geist Gottes ergreift ihn, er hört eine Stimme und sieht den Himmel offen. Was er hört und sieht, das betrachten wir gleich noch, aber wir müssen noch andere Personen aufsuchen, um die es hier ebenfalls geht. Das erste also Johannes. Jesus sorgt sich um seinen Märtyrer, um seinen Nachfolger und Jesus sorgt für seinen Nachfolger. Er kommt ihm nahe. Vielleicht ist das ein Gedanke, der für euch auch wichtig sein könnte. Das Geheimnis des Glaubens gerade dann zu erleben, nicht verlassen zu sein, wenn äußerlich gesehen vieles dagegen spricht. Das zweite, Jesus sorgt für seine Gemeinden, ein kleiner türkischer Kirchenkreis. Johannes erhält diesen Blick in den Himmel nicht zu seiner privaten Ermutigung. Er soll es aufschreiben. Ausdrücklich wird es hier so gesagt. Er soll aufschreiben, was er hört und sieht, ein Buch, das dann an 7 Gemeinden geschickt wird. Alle sind sie in der Nähe von Ephesus, in der heutigen Türkei eben, unweit der Ägäis. 7 kleine Gemeinden. Nichts Besonderes. Ephesus, größte Stadt von diesen, die hier aufgezählt wird, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Ein kleiner Kirchenkreis, aufgereiht an einer Handelsstraße. Warum gerade Sie? Es gibt bedeutendere Orte. Aber Jesus sieht diese kleinen Gemeinden und hat ein Herz für sie. Er liebt sie. In der Vision erscheinen sie als sieben Leuchter. Und mitten unter ihnen steht der Herr. Leuchter gehören in dieser Art zumindest zum Tempel. So wird ihre Würde sichtbar, auch wenn ihre Namen fremd klingen und sie sonst irgendwie in der Welt sicherlich wenig bekannt sind. Ihr seid goldene Leuchter im Tempel Gottes. Das ist hier die Botschaft. Ihr seid goldene Leuchter im Tempel Gottes und der Herr ist euch nah. Ein schwäbischer Theologe schrieb, wer Christus sagt, sagt Gemeinde. Und wer Gemeinde sagt, sagt Christus. Und darum ist es ein unglaubliches Privileg, Gemeinde zu sein und in ihr mitzuwirken, dazuzugehören. Gemeinde heißt Christus und wo Christus ist, ist heiliger Boden. Jesus liebt sie. Jesus hat ein Auge auf sie. Jesus ist mitten dabei. Und Jesus sieht auch ihre Not. Sie alle damals erleben, es sind schwierige Zeiten. Die Gemeinden werden geprüft im Sinne von, sie haben jetzt einiges auszuhalten. Und die Frage ist, wie entwickelt sich ihr Glaube und ihr Vertrauen zu Jesus? Und äußerlich gesehen geht es vielen schlecht. Es droht von außen Verfolgung und staatliche Repression. Von innen lauern andere Gefahren. Erloschene Liebe. Manchmal Selbstsicherheit durch Größe und Reichtum. Fremde Lehren, die nicht so richtig passen zu dem, was sie von Jesus her erlebt haben. Und manche haben den inneren Kompass verloren. Die erste richtig große Krise ist da. Und dann greift Jesus wieder ein. Seine Gemeinden brauchen einen Blick für die Wirklichkeit. Aber anders als bei Johannes geschieht das nicht durch eine direkte Vision, sondern Johannes soll aufschreiben, was er sieht. Johannes sieht und hört und schreibt. Und das Geschriebene wird den Gemeinden gesandt. Damals den sieben und insgesamt der ganzen Christenheit. Es wird gesandt zum Vorlesen, zum Betrachten, zum Nachdenken, zum Besprechen. Und aus dieser Vision, dieses besonderen Tages, wird ein Buch, das schließlich mit zur Bibel wird und das auf der Handelsstraße von Ort zu Ort wandert. Johannes erhält etwas Besonderes, aber es wird allen zugänglich gemacht. Und wir als Gemeinden leben bis heute von dem, was die ersten Zeugen aufgeschrieben haben. Das ist der Kompass, der uns auf dem Kurs hält. Johannes auf Patmos und Jesus sorgt für ihn. Und dieser kleine türkische Kirchenkreis und Jesus sorgt auch für ihn. Aber wie sieht dieses Sorgen aus? Wie tröstet er sie? Wodurch hält er sie auf Kurs? Und damit kommen wir zu dem Besonderen des heutigen Bibelwortes. Da ist, und das ist das Dritte, Jesus mit den Schlüsseln. Hat jemand von euch dieses Bild im Herzen? Jesus mit den Schlüsseln? Ist es euch überhaupt gegenwärtig? Keine Hand, die hochgeht. Und ich muss gestehen, ich hätte mich jetzt auch nicht gemeldet. Jesus mit den Schlüsseln. Vielleicht wird es ja für unsere innere Bildergalerie des Glaubens zu einem neuen Bild. Es zeigt den kommenden Herrn. Zunächst fremd. Und doch, wenn man es hier nochmal so anguckt, ein Bild voller Kraft. Jesus, Herr aller Herren. Jedes Detail, das hier aufgeführt wird, spricht von Macht und Würde, nach den Vorstellungen der damaligen Zeit zumindest. Propheten wie Daniel zum Beispiel hatten Ähnliches erlebt. Oder auch die drei Jünger mit Jesus auf dem Berg der Verklärung, als sie ein Stück der Herrlichkeit wahrnehmen. Oder bei seiner Taufe diese Stimme vom Himmel, das ist mein lieber Sohn. Für einen Moment wird für die anwesenden Menschen die Decke weggezogen. Und Jesus erscheint nicht als Kind, als Wanderprediger oder Leidender, sondern als der, der alle Macht hat. Und dafür stehen die sieben Sterne. Sieben bedeutet nach so solchen Zahlenspielen der damaligen Zeit Vollkommenheit. Sterne bedeuten Macht. Sieben Sterne also vollkommene Macht. Wir gucken heute in unsere Welt. Vielleicht machen das viele von euch auch so. Am Anfang des Tages höre ich dann mal so die Nachrichten aus dem Radio oder im Internet. Und ich muss gestehen, jeden Morgen, bevor ich sie überhaupt höre oder aufschlage, denke ich, oh, was hat Trump jetzt schon wieder voll für einen Scheiß gemacht? Entschuldigung. Und wo setzt er die Welt neu wieder in Schrecken und die anderen auch? Und bin froh, wenn auf der Titelzeile sein Name mal nicht erscheint. Während ich das so aufgeschrieben habe und predige, denke ich, eigentlich wäre es doch viel besser, wenn Jesus auf meiner inneren Titelzeile erscheinen würde. Und nicht die scheinbar Mächtigen dieser Welt. Wenn Jesus auf erstes durch den Kopf und durchs Herz ginge und die oberste Schlagzeile bilden würde für jeden neuen Tag. Und das ist der Trost, der mit diesem Bild hier eben auch vermittelt wird. Auch damals gab es die Machthaber, die versuchten, ihre Dinge durchzusetzen und manchmal auf Biegen und Brechen und ohne Rücksicht und Nachsicht. Und Johannes sieht hier den einen, eben nicht das Kind, an dieser Stelle auch nicht den Leidenden oder den Predigenden durch die Länder ziehend, sondern er sieht hier den, der die eigentliche Macht hat, der alles in der Hand hält, der eben die sieben Sterne hat, unseren Herrn. Ihr Lieben, wir sind nicht den Mächten, auch nicht den Mächten dieser Zeit und einer anderen Zeit ausgeliefert, sondern wir sind unter seinem Schutz. Und wenn die Welt voll Teufel wäre, dichtet Luther, er ist der starke Mann an unserer Seite. Das ist der Trost, den Jesus selbst in diesem Buch seiner Gemeinde vermittelt. Ich bin der, der auf dem Thron sitzt. Ich bin der, der die Macht wirklich in Händen hält. Und alle anderen können nur das tun, was ich erlaube. Das sieht Johannes. Das hören die Gemeinden. Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth. Das Feld muss er behalten. Und dann geschieht was Eigenartiges. Dann steht hier, wo haben wir es? Das blendet so, ich kann es nicht lesen. Als ich ihn sah, brach ich vor ihm zusammen wie tot. Johannes sagt nicht, oh, was für eine tolle Erfahrung, Jesus. Er fällt wie tot zu Boden. Es ist zu viel. Und gerade als man denkt, das Bild des verherrlichten Christus sei der Höhepunkt dieser ganzen Offenbarung, dann kommt noch etwas, was auch nochmal unglaublich herausfordernd ist. Der Herrscher, der alles in der Hand hat, der Mächtige über allen, ist zugleich der Zarteste. Johannes liegt wie tot am Boden. Und Jesus zeigt, dass das Kind in der Krippe, der Prediger auf der Straße, der Mann am Kreuz und der erhöhte, mächtige Christus dasselbe Herz haben. Dieser furchteinflößende Herr beugt sich zu Johannes, legt ihm die rechte Hand auf und spricht jene Worte, an denen Gottes Liebe immer wieder erkannt wird. Fürchte dich nicht. Ich bin für dich. Du bist geborgen und gehalten in meiner Gnade. Das soll Johannes wissen, wenn es schwer wird. Und das sollen die Gemeinden wissen, damit sie wach und lebendig bleiben und nicht vom Kurs abkommen. Fürchte dich nicht. Ich bin für dich. Ihr Lieben, wie werden wir getröstet, wenn es eng wird? Indem wir hören, dass Jesus alle Macht im Himmel und auf Erden hat und zugleich der ist, der uns zart die Hand auflegt und uns ins Ohr und ins Herz flüstert, fürchte dich nicht. Ich bin da. Ich bringe dich durch. Ich lasse dich nicht im Stich. Wie bleiben Gemeinden auf Kurs, wenn sie ins Schlingern geraten? Indem sie neu hören, wer Jesus ist und sich ihm wieder anvertrauen, statt sich verwirren und verführen zu lassen. Und damit gibt uns Johannes, oder hier noch ein weiteres Bild, erinnert an seinen eigenen Weg. Jesus gibt Johannes noch ein weiteres Bild, so muss es heißen. Er erinnert Johannes an seinen eigenen Weg. Ich war tot, aber ich lebe. Der Tod konnte mich nicht halten. Und dann, stell dir vor, Johannes, ich habe die Schlüssel. Die Schlüssel zum Totenreich, zu diesem Gefängnis, aus dem keiner entkommt. Ich habe sie. Ich öffne die Tür. Ich lasse meine Leute heraus. Auch der Tod kann sie nicht festhalten. Ihr lieben Schwestern und Brüder, der Tod hat die Schlüssel abgegeben. Wer hat ihn dazu gezwungen? Jesus. Wer trägt sie jetzt? Jesus. Wer lässt uns frei, wenn der Tod nach uns greift? Jesus. Das gibt Johannes Kraft für sein Exil und vielleicht sogar für das Martyrium. Und genau das wird die Christen in diesem kleinen türkischen Kirchenkreis gestärkt haben. Wie könnten sie Jesus verlassen? Dem, der die Macht hat, den Tod zu besiegen und das, was alle Menschen erleidet, zu überwinden. Welche Bilder von Jesus wohnen in euch? Das Kind, der Prediger, der Mann am Kreuz. Ich glaube, diese Bilder tragen wir viele von uns in ihrem Herzen. Und hier kommen nochmal weitere dazu. Der starke Herr, dem alle Macht gehört. Der Mächtige, der uns am Boden liegend die Hand auflegt und sagt, fürchte dich nicht. Und der Todesbezwinger mit den Schlüsseln in der Hand. Der Tod musste die Schlüssel abgeben. Wenn wir darüber nachdenken, wie wir im Glauben wachsen, geht es auch um die Bilder, die wir in uns tragen und wie wir sie betrachten, so dass sie wirklich Eindruck hinterlassen, so dass das Bild uns anschaut, so dass das Schauen unser Herz bewegt. Und wie wäre es, wenn wir in den nächsten Tagen das Bild des mächtigen Christus oder das Bild des Herrn mit dem Schlüsselbund betrachten? Morgens vielleicht, bevor uns die Schrecken des Tages überwältigen können. Und abends, damit wir ruhig schlafen können. Mit den Worten, die Johannes hinterließ, oder indem wir es uns innerlich vorstellen, den Schlüsselbund, den Herrn, der sagt, fürchte dich nicht, anschauen, betrachten und dann beten, loben und klagen, wenn es schwer ist, ihn anrufen, wenn wir ihn brauchen, Jesus, den Herrn mit den Schlüsseln. Und das wird unser Herz festmachen und uns als Gemeinden auf Kurs halten. Amen.